unbedingterweise gefoltert und getötet. Das ist ein Thema, was ja leider in unserer Menschheit immer aktuell ist. Und dann die Auferstehung, auch wenn man die vielleicht wissenschaftlich kritisieren würde, kann man zumindest in der Geschichte von der Auferstehung sehen, dass es darum geht, eine Perspektive zu bekommen, die größer ist als das Leid. Aber was macht man mit Pfingsten? Was ist der Punkt, wo man Pfingsten Leuten nahebringen kann? Das ist relativ schwierig. Und zum Glück sitzt er ja neben Menschen, die vielleicht auch nicht mehr Ahnung habt wie ihr von Pfingsten. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr mal kurz Hallo sagt nach links und rechts und dass ihr euch dann kurz austauscht darüber, was finde ich an Pfingsten gut? Okay, einfach mal links und rechts Hallo sagen und tauscht euch mal drüber aus, was findet ihr denn an Pfingsten gut? Ja, in drei Schritten möchte ich euch ein bisschen näher bringen, was wir von Pfingsten haben. Nachdem wir wissen, dass Weihnachten ein tolles Fest ist und Ostern ein spannendes Fest ist, was ist das Entscheidende an Pfingsten, was wir feiern und was hat das eigentlich für eine Relevanz von uns? Nun, Pfingsten, wie wir eben schon gehört haben, fand ungefähr 50 Tage nach der Auferstehung Jesu statt. Und die Jünger trafen sich, tauschten sich einander aus, was das alles bedeutete, waren aber noch nicht irgendwie in irgendeiner Weise öffentlich geworden. Und alle, die zu Jesus gehört hatten, hatten sich an einem Ort in irgendeinem Haus in Jerusalem versammelt. Plötzlich kam dann vom Himmel her ein Rauschen wie von einem ganz starken Wind. Und das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Und dann erschien etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen nieder. Das heißt, diese Flammen erschienen und kamen dann so auf die Köpfe und dann dachtest du, jetzt wird es gleich riechen, aber nein, diese Flammen gehen irgendwie in diese Köpfe hinein. Und als diese Flammen also so auf diese Köpfe herniedergingen, da wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Und was sie dann hörten, klang ungefähr so.
Julifanto bambla, ofalli bambla, grossi gampfa, habla horem, egiga goramen, higo bloiko russula huiu, hollaka, hollala.
Und in Jerusalem lebten viele fromme Juden aus aller Welt. Das waren Menschen, die auf der Suche gewesen waren nach Gott und die gehofft hatten, wenn sie nach Jerusalem ziehen, dass sie Gott näher sein würden. Und als diese frommen Juden das Rauschen hörten, da kamen sie herbeigerannt. Sie waren verstört, denn jeder, der das hörte, mach nochmal an.
Higo bloiko russula huiu.
Jeder, der das hörte, hörte seine eigene Sprache reden. Und sie verwunderten sich und sagten, sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, also so eine Provinz irgendwie hinten rechts, die wirklich gar nichts vom Weltgeschehen mitkriegen und nie eine Fremdsprache lernen würden? Wie kommt es, dass dann diese Provinzler, wenn die reden, wir meinen oder hören, dass sie in unserer Muttersprache reden? Wir, die wir aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, von überall her, aus nah und fern, sogar aus Rom sind welche gekommen. Und all diese Menschen, all diese frommen Menschen, die auf der Suche nach Gott waren und nach Jerusalem gezogen worden, verstanden das. Und sie hörten diese Worte, mach nochmal an, weil das gerade so schön war. Hört es euch nochmal genau an.
Julifanto bambla, ofalli bambla.
Andere, die das hörten, sagten, tja, die sind besoffen. Die haben einen Knall, die sind nicht mehr ganz dicht. Wer sich jetzt wundert, wo ich diese wunderschöne Sprache her habe, wenn ihr auf YouTube Dadaismus und Gedicht eingebt, dann werdet ihr solche und viele Sachen in dieser Art finden. Sprachliche Gebilde, die ganz bewusst keinen Sinn in sich tragen, weil angesichts der Verrücktheit des Ersten Weltkrieges Menschen das Gefühl hatten, wie kann man überhaupt noch als Mensch sinnvoll irgendetwas sagen, wenn wir so einen Wahnsinn begehen. Allerdings also, das Erstaunliche ist, die einen hören das und sagen, da hat der Herr zu mir gesprochen. Ich verstehe das, was da gesagt wird. Es trifft mein Herz, es ist meine Muttersprache. Und andere, die sagen, ja, guck dir mal die Besoffenen an. Wie kommt es zu einer so unterschiedlichen Wahrnehmung? Und ich glaube, diese Wahrnehmung ist bis auf den heutigen Tag. Es gibt Menschen, die gehen in den Gottesdienst und sagen, ha, das hat mir richtig gut getan. Und es gibt andere, die gehen in den Gottesdienst und sagen sich, oh nee, ey, so einen albernen Kram mache ich nicht nochmal mit. Wir sehen also, es wird ganz unterschiedlich wahrgenommen. Der entscheidende Punkt, warum das so unterschiedlich wahrgenommen wird, ist der, und das wird an Pfingsten deutlich, es geht hier nicht um eine äußerliche Sache, sondern es geht um Beziehungspflege. Vielleicht kennt ihr das auch, dass auf so Zeug in Flaschen draufsteht, nur zur äußerlichen Anwendung. Das heißt, das darf man nicht trinken, sondern da kannst du dich mit einreiben. Wenn du da trinkst, dann geht es dir wahrscheinlich schlecht hinterher oder so. Das ist dann nicht gemeint, sondern es ist nur zur äußeren Sache. Und es gibt ganz vieles in dieser Welt, was wir nur nach dem Äußerlichen betrachten und was auch nur sozusagen unser Äußerliches erreicht. Und die Art und Weise, wie Weihnachten in unsere Gesellschaft hineingekommen ist, ist eine sehr äußerliche Sache, was Leute jetzt davon noch wahrnehmen. Und auch Ostern, glaube ich, ist sehr äußerlich, was wir da noch so haben. Also die Verbindung zwischen Osterei und Auferstehung ist ja schon dünn, auch wenn man die erklären kann und alle das im Kindergottesdienst lernen, damit keiner das falsch versteht mit dem Ei. Es ist ziemlich dünn. Und das Entscheidende, was an Pfingsten geschieht, ist nicht so eine Sache, die du in irgendetwas Äußerliches packen kannst, sondern hat was mit dem Inneren zu tun. Denn das Entscheidende an Pfingsten ist, dass Menschen in ihrem Inneren ergriffen und verändert werden. Die Jünger zum Beispiel, die zwar erlebt hatten, dass Jesus auferstanden war, die aber mit Schiss in der Buchse oben in ihrem Zimmer saßen und sich nicht raustrauten. Und die dann auf einmal diesen Mut hatten oder irgendwie gepackt wurden und rausgingen und ganz frei erzählten. Das war eine Sache, die in ihnen drinnen passiert ist. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, die an Pfingsten deutlich wird, dass Pfingsten und die Gabe des Heiligen Geistes etwas zu tun hat, nicht mit Äußerlichkeiten, sondern mit unserem Inneren. Und manchmal ist es so, dass auch die Gabe des Heiligen Geistes unter Christen sehr stark unter Äußerlichkeiten verhandelt wird. Wenn ihr auf der Szene bekannt seid, dann wisst ihr, was es für Streitgespräche gibt. Wenn ihr diese Streitgespräche nicht mitbekommen habt, dann seid froh und vergesst es einfach. Entscheidend aber am Heiligen Geist ist das, was innen drin ist. Es geht um eine Chance zur Veränderung. Und das ist schon im Alten Testament vorhergesagt, nämlich zum Beispiel im Hesekiel. Da wird beschrieben, da sagt der Prophet, dass Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Und Herz ist im Biblischen nicht da, wo die ganzen Emotionen sind, die einen wegspülen, sondern Herz ist der Sitz der Persönlichkeit. Da, wo letztendlich die Schaltzentrale ist, wo entschieden wird. Und natürlich wird entschieden mit Gefühl, mit Verstand, mit wer weiß was alles. Aber diese Schaltzentrale, die ist steinern geworden. Ja, die hat vielleicht nicht mehr so viel Gefühl. Die war nicht mehr entwicklungsfähig. So ein Stein wächst nicht, sondern so ein Stein, der zerbröselt höchstens noch. Durch die Witterung oder so. Und da sagt Gott, nein, ich gebe da dieses steinerne Herz nämlich weg und ich gebe da ein fleischernes Herz rein. Ein Herz, was agiert, was Leben hat, was noch wachsen kann, woraus noch was werden kann. Und dieser Geist Gottes soll also in unser Leben hineinkommen und soll uns verändern. Wer also von Pfingsten hört, hört automatisch eine Aufforderung zur Veränderung. Denn das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Dass er uns verändert. Nun, dass wir Botschaften in unserem Leben kriegen, die nach Veränderung in uns schreien, ist nichts Besonderes. Ich meine, die Brigitte-Diät will auch nichts anderes, als dass wir uns verändern. Oder Our Man's Health. 20 coole Tipps für einen knallharten Sixpack oder so, ne? Okay, also es, überall, wo wir in der Gesellschaft sind, will uns irgendjemand irgendwie irgendwas aufschwätzen, um uns zu verändern, um uns zum Besseren, zum Cooleren, zum Stärkeren, zum Attraktiveren zu verändern. Die Gabe des Heiligen Geistes verändert uns, aber es ist noch mehr, was der Heilige Geist tut. Und das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Da sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wir sind der Tempel des Geistes. Jetzt ist Tempel für uns ein Wort, was normalerweise in unserem Sprachgebrauch nicht mehr irgendwie so vorkommt. In anderen religiösen Gruppen ist Tempel noch ein wichtiger Begriff. Für uns ist das ein bisschen zur Seite gehuscht. Aber der Tempel ist der Ort, wo ein Gott, eine Gottheit wohnt. Und Paulus sagt, es gibt jetzt keinen großen Tempel, der irgendwo steht, sondern wir sind der Tempel. In uns wohnt der Heilige Geist. Das ist das Besondere an Pfingsten, dass der Heilige Geist in die Jünger hineinkommt. Dass mit Pfingsten sozusagen der Startschuss gesetzt ist, dass der Heilige Geist in uns hineinkommt und in uns wohnt. Das ist jetzt auch keine so besondere Aussage, weil auch in anderen Religionen und in anderen Philosophien treffen wir auf den Gedanken, dass Gott in irgendeiner Form in uns wohnt. Und in der Regel gibt es da zwei Kategorien. Das eine ist der pantheistische Ansatz, das heißt, in allem ist Gott irgendwie drin. Also in den Menschen, in den Tieren, in den Pflanzen, in den Steinen, in den Mikrofonen, überall drin. Die simpelste Form davon ist in Star Wars. Die Macht. Die Macht ist das, was alles umgibt. Die Macht ist ein Kraftfeld, was das Leben, überall ist die Macht drin oder so. Und du musst sie erkennen und glauben. Okay, das ist eine Möglichkeit, wie man die Gegenwart Gottes beschreiben kann in dieser Welt. Eine zweite Möglichkeit ist, Gott ist jetzt nicht in irgendwelchen Steinen drin, aber in uns Menschen und vielleicht auch in den Lebewesen, das kommt dann so ein bisschen auf die Philosophie an, ist sozusagen ein Gottesfunke, der uns unterscheidet von der toten Materie, der uns lebendig macht, der in uns drin ist. Der ist da irgendwie reingekommen, da gibt es unterschiedliche Theorien, ob der Gottesfunke glücklich darüber ist, dass er in uns hineingekommen ist und ob er nicht vielleicht lieber wieder raus will oder aber ob er gerne hier drin ist, weil er eine Mission hat, nämlich uns von hier raus zu befördern. Unterschiedliche Theorien, aber es ist so, dass sozusagen in uns allen dieser Gottesfunke drin wohnt und das ist halt so, das gehört sich so. Und wenn wir sterben, dann sind wir in irgendeiner Weise ewig, weil ja dieser Gottesfunke da ist. Das ist nicht das biblische Weltbild. Sondern in dem biblischen Weltbild ist es so, es gibt uns und wir sind jeder Einzelne ein eigenes Wesen, eine Individualität und es gibt Gott. Und Gott ist auch ein einzelnes Wesen, eine eigene Individualität. Und weil Gott uns geschaffen hat, gibt es gewisse Ähnlichkeiten zwischen uns und Gott. Sozusagen wie zwischen einem Maler und seinem Gemälde. Ja, wenn du so ein Gemälde anguckst, und der Maler war farbenblind, könnte es sein, dass dir das an dem Gemälde auffällt. Und du siehst, da gibt es etwas, was den Maler, den Künstler mit dem Kunstobjekt verbindet, weil er hat es gemacht. In diesem Sinne haben wir eine Ähnlichkeit mit Gott, sind mit Gott verbunden. Aber du würdest nie kommen und würdest den Künstler und das Gemälde miteinander verwechseln. Sondern du würdest wissen, es gibt eine Beziehung, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge. Da ist der Mensch, der es gemalt hat, da ist das Gemälde. Das Gemälde hängst du an eine Wand und gut ist. Und genauso ist es mit uns. Wir und Gott sind unabhängig voneinander. Wir existieren unabhängig voneinander in unterschiedlichen Welten. Stellt euch das so vor, wie viele Milliardäre gibt es heute hier in dieser Gemeinde heute? Ist jetzt bei super, dann reden wir gleich mal drüber. Ich habe da noch so ein, zwei Anliegen wegen Spenden und so. Ich vermute, wenn wir ehrlich sind, keiner hier ist Milliardär. Es ist auch selten, dass man Milliardäre trifft, so als normaler Mensch. Also auch wenn du vielleicht ein Boot hast und im Urlaub mal mit dem Bötchen fährst, ist die Kategorie Boot, die du hast, und die Kategorie, die Bill Gates fährt, ist unterschiedlich. Da liegen Welten zwischen. Und wenn du in den Laden gehst und ein Bootszubehör kaufst oder Bill Gates Bootzubehör kauft, sind das unterschiedliche Läden. Ihr werdet euch nicht begegnen, trotz des gleichen Hobbys oder so. Das Einzige, wo ihr euch vielleicht begegnet, ist in der Windows-Hotline oder so, weil der Kram nicht läuft. Aber ansonsten gar nicht, weil der in einer anderen Welt lebt, in einer anderen Kategorie. Du hast als Milliardär andere Probleme als normaler Durchschnittsverdiener. Und das ist einfach so. Und genau so ist es so, dass Gott sozusagen in einer anderen Kategorie ist. Er ist, das ist einfach eine Nummer anders. Und wir sind einfach eine Nummer anders. Und die Botschaft, die Paulus hier sagt, wenn er sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt, bedeutet, dass Gott in uns wohnen möchte, in uns drin, in uns leben möchte. Und jetzt gibt es unterschiedliche Sachen. Ich beschreibe das mal so, du hast eine eigene Wohnung, da wohnst du drin und es schellt an der Tür. Jetzt können ganz unterschiedliche Sachen passieren. Du gehst an die Tür, machst die Tür auf und ein alter Freund von früher platzt rein, fragt gar nicht, ob er reinkommen darf, sondern platzt rein, geht direkt zum Wohnzimmer durch, lümmelt sich auf so ein Wohnzimmer. Vielleicht ist er vorher noch am Kühlschrank vorbeigegangen und hat erstmal das letzte kalte Bier genommen, setzt sich aufs Sofa und sagt, hey, super, dass ich mal eine Nacht hier bei dir schlafen kann. Und 3 Monate später hängt er immer nur bei dir rum. Und du fragst dich endlich, wann geht der wieder? Wäre eine Möglichkeit, wie jemand bei dir wohnen könnte. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es schellt. Du machst die Tür auf und da steht jemand vor dir und sagt, ich finde dich total interessant, ich finde dich total super, ich mag dich, ich würde gerne dir ganz nahe sein, hättest du Lust, dass ich bei dir einziehe? Du kannst dir das aber überlegen. Ja, du bist risikofreudig und lässt den rein. Und dann fragt er dich, ja, wo darf ich denn mich hinsetzen oder so? Wo kann ich denn hin? Irgendwie, ne? Und dann sagst du, ja, weißt du, setz dich einfach mal auf den Sofa, willst ein Bier, ich hol dir eins. Okay, ne? Das ist eine Möglichkeit. So, wenn der jetzt merkt, dass du eigentlich keinen Bock auf ihn hast, dann macht er sich nicht breiter, sondern dann sagt er, weißt du, ich gehe einfach nochmal. Und wenn du irgendwie möchtest, dass ich wieder da bin oder wenn du dich wohler dabei fühlst, dass ich bei dir bin, dann komme ich wieder. Das ist die Nummer, wie der Heilige Geist das macht. Der Geist Gottes möchte in uns wohnen, aber er platzt nicht rein, mietet sich bei uns ein und wir kriegen ihn gar nicht mehr wieder los, sondern Gott in Form des Heiligen Geistes wohnt in uns auf diese zurückhaltende Art und Weise. Er möchte, dass wir ihn hineinbitten. Er möchte, dass wir sagen, du kannst gerne hierhin oder dahin. Und er möchte gerne, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Und er hat schon Interesse, was auch in den anderen Räumen drin ist. Es ist nicht so, dass er, weil du ihn aufs Sofa gesetzt hast, der nur unbedingt auf dem Sofa sein will, der wird auch gerne mal mit dir kochen. Aber wenn du ihn nicht sagst, pass auf, lass uns doch mal was zusammen kochen oder so, solange platzt er nicht einfach in deine Küche und plündert deinen Kühlschrank und frisst den leer, sondern er reagiert auf das, wie du ihm gegenüber offen bist. Und das bedeutet, dass sozusagen die Frage nach dem Heiligen Geist, der von Pfingsten an in die Herzen der Menschen kommen kann, eine sehr innerliche und intime Sache ist. Und deswegen kannst du das nicht so gut darstellen und verkaufen wie Weihnachten oder wie Ostern. Deswegen ist es so, dass viele Leute sagen, oh, was soll denn jetzt Pfingsten bedeuten? Weil das einfach eine andere Nummer ist. Und gerade über den Heiligen Geist erzählen viele Leute sehr viele unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach alles Personen sind, die unterschiedlich sind. Und wenn der Heilige Geist sozusagen aus Liebe zu uns bei uns sein möchte und mit uns wohnen möchte, reagieren wir unterschiedlich darauf. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ja, komm mal rein, ey. Alle, wer will, kann reinkommen. Es gibt andere, die sagen, hey, Moment, ich will dich erstmal kennenlernen oder so. Ne? Also es gibt einfach unterschiedliche Sachen. Bei mir ist das so, wenn ich ehrlich bin, ich bin mehr so ein Distanztyp. Also ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn Leute mich so umarmen oder so. Das irgendwie, ne? Manchmal kann ich es noch so einen Schritt zurückgehen, manchmal lasse ich das über mich ergehen und wenn ich denke, ich produziere einen peinlichen Effekt, dann mache ich das auch oder so. Aber eigentlich ist es nicht so mein Ding irgendwie. Ich meine, ihr wisst es auch, ne? Es gibt Leute, die ganz unterschiedlich sind. Hier in Süddeutschland ist es ja noch mehr. Die machen ja immer so Bussi-Bussi noch oder so. Ne? Ich weiß nicht so. Okay, egal, whatever. Ich meine, man kann ja auch einfach nur die Hand geben. Schick doch. oder Hi sagen. Und genauso wie wir im persönlichen Umgang miteinander unterschiedlich sind, genauso ist das auch mit dem Heiligen Geist. Und mit Gott. Und ich glaube, auch da gibt es Leute, die leichten Zugang zum Glauben finden, weil sie sagen, Gott, komm in mein Leben rein, ja, super, klasse oder so. Und es gibt andere, die sagen, Gott, ich hatte schon viele unterschiedliche Personen in meinem Leben, die mir gesagt haben, was ich tun und lassen soll. Und das war sehr unangenehm für mich. Und ich habe jetzt einfach Angst, wenn du, Gott, in mein Leben reintrittst und mir auch noch sagen willst, wo es lang geht. Ich möchte dich erst mal kennenlernen. Ich kann da nicht einfach zu allem Ja und Amen sagen. Ich bin da vorsichtiger. Das heißt nicht, dass der eine Mensch ein besserer Christ ist als der andere, aber ich glaube, es ist so, dass wir unterschiedlich auf Gott reagieren. Und ich glaube auch, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle in meiner Entwicklung als Christ stecken geblieben bin, weil auch ich mehr so ein Distanztyp bin. Und genauso wie ich gegenüber Menschen sage, ja, okay, genauso geht es mir auch mit Gott oder so, dass ich auch nicht alles sofort glaube, sondern erstmal hinterfrage. Auch wenn ich Pfarrer geworden bin, gibt es schon Dinge, wo ich denke, ja, ist das wirklich so? Oder wo ich Schwierigkeiten habe, mir eine richtige Meinung zu bilden, weil ich denke, das ist gar nicht so einfach, da eine gute Meinung zu haben. Deswegen sind wir alle unterschiedlich. Aber entscheidend ist, dass es die Möglichkeit gibt, und die wird in Pfingsten deutlich gemacht, dass sozusagen vor unserer Tür der Heilige Geist steht und sagt, hier bin ich, ich möchte bei dir wohnen. Und wir die Möglichkeit haben, auf unterschiedliche Weise zu antworten. Das Einzige, was echt schade wäre, ist, wenn wir ihn einfach die Tür vor der Nase zuknallen würden und ihm gar nicht antworten. Da hätten wir eine super Chance verpasst, nämlich, dass Gott in unserem Leben lebt. Und darum geht es um Pfingsten. Und das ist eine innerliche Sache. Und ich möchte euch einfach Mut machen, darüber nachzudenken. Wo sitzt der Heilige Geist gerade bei mir? Sitzt er auf dem Sofa und fühlt sich ein bisschen unwohl, weil er nicht genau weiß, ob er willkommen ist oder nicht? War er schon bei euch in der Küche oder war er schon in der Rumpelkammer, wo ihr die Sachen hingetan habt, wo ihr eigentlich nicht wollt, dass das irgendjemand sieht? Durfte der da schon rein und aufräumen? Da gibt es ganz unterschiedliche Räume. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Gebet. Jesus, du kennst uns und du weißt, wir sind alles ganz unterschiedliche Menschen. Es ist heute auch voll wichtig, individuell zu sein. Und du möchtest durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben leben und du weißt, wie wir darauf reagiert haben. Voll freudig, zurückhaltend, große Rumpelkammer, kleine Rumpelkammer. Wir möchten dich bitten, dass wir den Mut haben, dich, Heiligen Geist, noch mehr in unser Leben hinein einzuladen. Und dort, Heiliger Geist, wo wir dich wieder ein Stück zurückgeschoben haben oder dich noch gar nicht reingelassen haben, weil wir uns unsicher sind, was das für uns bedeutet, da möchten wir dich bitten, Heiliger Geist, hab du Geduld. Und ermutige uns einfach und rede uns gut zu, dass wir in deine Gegenwart letzten Endes finden. Damals bei den Jüngern war das echt eine große Sache, was an Pfingsten passiert ist. Vielleicht wäre das für uns total super, aber vielleicht wäre das für uns auch eine Nummer zu groß. Wir möchten dich einfach nur bitten, Heiliger Geist, komm in unser Leben. Und fülle schon mal die Lücken, die wir dir zugestehen können. Und lass alles Weitere wachsen. Amen. Okay, jetzt singen wir das Lied Wege vor mir. Und das